Platz nehmen. Weißt du, der Mund soll Gott loben, der Geist soll Gott loben und die Seele muss auch Gott loben. Aber wo ist die Seele? Das Herz, das Innere, preis Gott. Heute Abend, ich lade alle ganz herzlich ein, Gott will dich persönlich haben, passt eigentlich mit der Seele auch. Gott will deine Seele haben, deinen Geist und den Körper, er möchte dich komplett haben. Ich möchte dich ganz herzlich einladen für morgen. Morgen ist das Thema, willst du Gott verstehen? Ich schon. Ich möchte Gott verstehen, seine Gedanken, seine Pläne, seine Absichten, mich in Gottes Situation hinein versetzen. Stell dir mal vor, du wärst der liebe Gott. Wie würdest du reagieren? Die einen wollen Sonnenschein, die anderen Regen und die anderen Windstille und die anderen brauchen Sturm wieder. So, willst du Gott verstehen und mal so in seine Situation hinein geraten und mal gerecht sein? Und so vieles andere mehr. Ich habe eine ganz tolle Botschaft. Und am Sonntag habe ich dann die Fortsetzung. Das Ziel muss dein Leben bestimmen. Das Ziel. Du musst ein Ziel haben. Manche Leute haben zu viele Ziele, haben nichts. Und manche haben gar keine Ziele. Das Ziel muss dein Leben bestimmen. Wenn du das Ziel mal kennst. Und Gott hat mir eine Offenbarung in den letzten Tagen geschenkt oder gegeben. Die möchte ich mitteilen. Das ist ganz arg wichtig. Du brauchst eine Offenbarung vom Himmel, du, von der Herrlichkeit Gottes. Und wenn du die Herrlichkeit Gottes einmal gesehen hast, was auf dich wartet, das Ende siehst, was eigentlich Gott alles vorbereitet hat für die, die ihn lieben, dann sagst du, und jetzt erst recht. Jetzt will ich alles haben, weil die Herrlichkeit Gottes lohnt sich, dass man das erreicht. Also Gott will dich persönlich haben. Das ist die Einleitung jetzt zu dem allem, was so mir auf dem Herzen liegt. Dann lade ich noch ein für das Seminar mit Josef Hetschkock, Mittwoch den 26. und Dienstag den 27. jeweils 19 Uhr. Mittwoch ist nicht um 16 Uhr der Gottesdienst, sondern um 19 Uhr. Nicht, dass jemand hierher kommt nachher und sagt, wo sind die Leute geblieben? Aber du kannst dann nachher mitsingen. Da kann gesungen werden. Also wenn du zu früh kommst, da übt der Chor. So, und dann geht's weiter mit den Gottesdiensten. Auch die neuen Handzettel sind da und auch die Gottesdienste über Weihnachten, Advent etc., Silvester. Wir sind schon so weit voraus in der Zeit. Also wir machen weiter, wir machen durch. Wir machen durch, wir wollen Gott loben und preisen. Ich habe nur eins, da möchte ich natürlich eure Zustimmung, beziehungsweise ich habe schon im Glauben festgesetzt, dass ich am Sonntag, den 1. Januar, das ist ja 1. Januar, normalerweise wäre Gottesdienst 10 Uhr, aber da machen wir nicht um 10 Uhr, sondern ich habe gedacht, wir machen dann um 19 Uhr abends, weil wir haben ja Silvester, wir machen bis 1 Uhr und dann wir machen da durch und dann machen, ja, dann machen wir um 19 Uhr Sonntagabend ausgeschlafen, frisch, gestärkt und so weiter, dann kann man tagsüber noch was unternehmen. Am Sonntag genau das gleiche auch am 25. Dezember, das fällt diesmal ein bisschen so ungünstig, dann will ich den Sonntag, den 25. um 11 Uhr den Gottesdienst machen, etwas später, eine Stunde später. Nur das nebenbei, schaut euch das an, prüft das alles schon und ja, tragt es in eure Kalender ein und seid dabei. Gott will dich persönlich haben. Das Persönliche zählt bei Gott. Also das Persönliche will dich haben, so wie du bist, wie du leibst und lebst. Er will deine Entscheidungen haben, er will deine Hingabe haben, er will nicht nur dein Geld haben, er will dich haben. Er will nicht deine Gaben haben, er will dich haben. Wenn er dich hat, hat er alles. Viele glauben an einen abstrakten Gott, das ist leider ein Problem. So unpersönlichen Gott, Herrgott, Allmächtiger oder was weiß ich. Dieser Nichts, was die Mystiker sagen, also dieses Nichts. Gott will ein persönlicher Gott sein. Pantheismus lehrt also, Gott ist überall, in jedem Strauch, in jedem Ei. Gewiss, da ist er. Die Dreieinigkeit wirst du überall finden. Und da steckt schon eine große Wahrheit drin. Aber Gott ist nicht im Strauch oder Baum und Ei. Er kann sich im Busch verstecken, wie bei Moses. Und so, aber die Trinität ist im Ei drin, wenn du nimmst Eigelb, Eiweiß, Eidotter oder Eigelb und so weiter, da ist Gott drin. Oder im Baum, Wurzel, Stamm und Krone. Also du findest die Trinität überall. Also Gott hat sich überall versteckt. Und wir sind auch so ein Abdruck Gottes. Aber das Persönliche ist, Gott will dein Vater sein und so weiter. Und dann gibt es noch andere, die vergotten alles. Zum Beispiel Reiki, wo viele Leute auch von uns da mal praktiziert haben oder da drin steckten. Weißt du, das ist der unpersönliche Gott, ein Geist oder eine Kraft oder eine Energie, da ist die Rede und so weiter, oder man spricht vom Weltgeist. Aber es gibt den Heiligen Geist nicht nur Weltgeist. Und der Weltgeist ist der Teufel. Der Geist des Kosmos ist der Teufel, ist das gefallene Wesen. Also wenn jemand diese übernatürliche Kräfte haben möchte und ansaugt und anzapfen möchte, dann hat er letztendlich mit dem Teufel zu tun und nicht mit dem lebendigen Gott. Der lebendige Gott ist ein persönlicher Gott. Bei deinem Namen habe ich dich gerufen und du bist mein. Und Gott muss auch zu uns persönlich sprechen, wenn wir Zeichen und Wunder erleben möchten. Ich denke nur Johannes 2, das Wunder in Kana. Was er euch sagt, was er uns persönlich sagt, ist so wichtig, dass Gott zu uns persönlich spricht und nicht unpersönlich. Es ist ein Befehl, füll die Krüge mit Wasser, da wird nichts passieren. Du kannst tausendmal die Bibel so wörtlich nehmen und sagen, ja, steht in der Bibel, füll die Krüge mit Wasser, da wird bestimmt sich Wasser in Wein verwandeln. Nein, kannst lange warten. Es muss zu dir persönlich der Befehl Gottes ergangen sein. Dann funktioniert es. Die Prophetie musst du dir persönlich ergangen sein. Nicht so spricht der Herr, der sagt vielen Menschen was, aber es muss zu dir persönlich das Wort Gottes geschehen. Oder in der Bibel heißt es, ich, der Herr, dein Gott, bin dein Arzt. Das stimmt. Millionen Leute lesen das und erleben nichts dabei. Aber wenn der Herr zu dir sagt, ich, der Herr, dein Gott, bin dein persönlicher Arzt, dann sagst du, aha, Glory, Halleluja, ich bin geheilt. Und dann kannst du es im Glauben nehmen, kannst die Heilung erfassen und begründen. Ein unpersönlicher Gott kann keine persönlichen Gebete erhören. Der erhört ein unpersönlicher Gott, du sprichst da du Allgeist oder du Weltgeist oder was, welcher Geist auch immer. Die gehören nicht deine Gebete. Aber wenn du sagst, aber lieber Vater, aber das ist etwas Persönliches, mein Vater, Daddy. Allah ist ein unpersönlicher Gott zum Beispiel. Jahwe ist auch ein unpersönlicher Gott. Ich bin der, ich darf sein, werde und so weiter. Das ist auch etwas Unpersönliches. Du sollst ihn Jesus nennen und er wird sein Volk von ihren Sünden selig machen. Und dann sagt Jesus, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Hörst du, ob jetzt Allah oder Buddha oder Jahwe oder obwohl Gott sich so offenbart hat, ist immer etwas Unpersönliches, der Geist. Ein unpersönlicher Gott ist gar kein Gott. Auf den kannst du ruhig verzichten. Das bringt dir auch nichts, dieses Unpersönliche. Das ist also Zeitverschwendung, wenn du zu irgendeinem Wesen betest, wo allgemein da ist, die Naturkräfte oder was es auch immer ist. Ein Hauptanliegen Satans ist, dass du immer den unpersönlichen Gott dienst. Nicht dem persönlichen, weil alle das machen und so weiter, aber nicht du persönlich, mit einem bestimmten Auftrag, mit einer bestimmten Sendung. Gott kümmert sich, und das will der Teufel immer weismachen, sich nicht um deine Privatangelegenheiten. Also da hat so viel zu tun, dass er sich keine Zeit nehmen kann, dafür deine Zipperleins. Aber Gott will von dir persönlich wissen, wie geht es dir, was fehlt dir, was kann ich für dich tun? Gott geht nicht nur in der Natur auf. Gewiss, Gott ist in der Natur. Er hat sich überall verschlüsselt, versteckt. Gott ist in der Natur, aber es ist ein großer Unterschied, ob Gott in der Natur ist oder in deinem Leben, in deiner Natur. Das ist etwas Privates. Gott greift in die Geschichte ein und so weiter und begegnet den Menschen. Das macht er. Aber Gott will in deiner Lebensgeschichte eingreifen. Und zwar ganz persönlich und ganz direkt, wie beim Jona oder beim Paulus. Oder bei den Israeliten in der Wüste, jeder ganz persönlich. Gott ist die höchste Persönlichkeit, die es überhaupt gibt. Und diese höchste Persönlichkeit will dein bester Freund sein. Jesus, dein bester Freund. Auch der Heilige Geist ist keine unpersönliche Kraft. Weißt du, wenn du an den Heiligen Geist glaubst, als so Kraft. Nein, der Heilige Geist ist eine Person und will persönlich erlebt, persönlich erfahren, persönlich will er uns an die Hand nehmen und persönlich will er uns leiten. Der Heilige Geist will uns persönlich leiten. Welche der Geist Gottes leitet, welche? Das können einzelne sein, können auch viele sein. Eigentlich möchte der Heilige Geist alle leiten. Die der Heilige Geist leitet, die sind Kinder Gottes. Und jedes Kind Gottes wird individuell, persönlich geführt. Gott überlässt uns nicht einfach dem Schicksal. Und da wäre dieser Gottesbegriff zu billig und zu primitiv. Und was geht Gott dann diesem Allgott, dem allwissenden Gott? Er weiß alles, aber weiß er über mich Bescheid? Kennt er mein Leben und so weiter? Und das ist mehr als eine Vorstellung, eine fromme Vorstellung. Ja, allmächtiger Gott. Der allmächtige Gott will dein Vater, dein Daddy sein. Gott zählt und rechnet anders als wir Menschen. Er rechnet mit jedem Einzelnen. Der Einzelne ist bei Gott so wichtig. Und wenn Gott jemand ruft, ruft er immer Einzelne. Als Gott ein Volk wollte, hat er Abraham gerufen. Und sagt immer individuell, persönlich. Seit dem Morgen ernten zum Beispiel die Leute im Weinberg in der Geschichte Jesu, die ist ja eine unsoziale Geschichte ist, die arbeiten und schuften und so weiter. Und jedes Mal, alle Stunden kommen da neue Arbeiter und am Schluss kriegen sie alle den gleichen Lohn. Also Erlösung ist für alle gleich. Aber dann die Führung, die Gestaltung des Lebens ist sehr individuell. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen und du bist mein. Jeder Einzelne hat eine bestimmte Berufung. Jeder ist wie ein Kristall, total anders entwickelt, total anders gelagert und so weiter. Und Gott behandelt jeden dann ganz persönlich. Erlösung ist für alle gleich. Der Herr hat einen Preis für alle bezahlt, aber dann die Gestaltung des Lebens. Jedes Blatt ist anders. Sogar ein Schwabe hat sogar festgestellt, jeder Apfel ist anders. Also jeder Mensch ist anders. Und jede Situation ist anders. Jeder hat einen anderen Hintergrund, eine andere Entwicklung. Vom reichen Jüngling hat der Herr verlangt, verkaufe alles, was du hast. Aber das verlangt er nicht von allem. Manche haben nichts, was sollen sie verkaufen? Manchen würde sagen, nimm so viel du kannst und trage es. Also es ist genau umgekehrt. Also dem einen sagt er das und dem anderen sagt er das. Und Gott hat für jeden eine spezielle Botschaft und einen speziellen Auftrag. Er verlangt von jedem was anders. Von dir verlangt er wieder ganz was anderes, als er was von mir verlangt. Und er testet nur, wie weit gehst du, bist du bereit? Der reiche Jüngling, bist du bereit, alles zu verkaufen? Bist du bereit, nach Ninive zu gehen? Er wird nicht alle nach Ninive schicken oder nach Berlin oder sonst wohin. Aber er schickt einige und gebraucht einige. Was bei Gott zählt, und das ist ihm sehr wichtig, worauf er achtet, Gott will dich persönlich haben, das ist mein Thema, bei ihm zählt das Herz, die Liebe. Liebst du mich, Petrus? Liebst du mich, Matthäus? Liebst du mich, und dann kannst du deinen Namen einsetzen? Liebst du mich von ganzem Herzen? Liebst du sogar mehr als die anderen? Und jeder hat einen anderen Auftrag und eine andere Mission. Bei Gott zählt nur das, was er gewirkt hat, persönlich in deinem, meinem, unserem Leben. Das ist, was bei Gott zählt. Bei Gott zählt deine persönliche Entscheidung. Und er achtet sehr auf deine Entscheidung, die du in Freiheit nimmst und gestaltest. Ob du persönlich zu ihm kommst oder man hat dich hergeschleppt und gezwungen, komm und du musst dich bekehren oder was auch immer. Ob du ja ihn von Herzen dienst oder nur aus Zwang, aus Angst vor der Hölle, weil dort 1500 Grad heiß die Hölle ist und kaum einer überlebt es. Und aus Furcht oder aus Liebe. Gott will, dass du einfach persönlich im Dienst, ohne Zwang. Der wahre Glaube ist ein persönlicher Glaube. Wir haben auch in diesem Zeugnis gehört oder Wort der Ermutigung im Vertrauen. Jeder muss lernen, individuell Gott zu vertrauen auf seine Art, in kleinen Stücken. Jeder muss selber kommen. Jeder muss vor seiner eigenen Haustüre kehren. Jeder muss bei sich selbst anfangen. Das ist immer so bisher gewesen. Und Jesus will privat zu jedem Einzelnen kommen. Zachäus, ich muss in dein Haus einkehren. Bei jemand anders will er was anders. Petrus, gib ihm weiter dein Boot. Wollte nichts in sein Haus. So, der Herr arbeitet individuell. Menschen brauchen Hilfe. Und ihre Hilfe ist auch sehr verschieden. Die anderen brauchen Ermutigung. Die anderen brauchen Geld. Die anderen brauchen Rückhalt. Die anderen brauchen festen Boden unter die Füße. Jeder braucht was anderes. Und so, der Herr geht auf unsere Bedürfnisse ein. Das ist ganz arg wichtig, dass du das weißt. Mein Gott kennt mich. Mein Gott versteht. Gott weiß, was für ein Gebilde ich bin. Wo meine Schwachstellen sind. Und da hilft er meinen Schwachheiten. Also er gibt jedem, was er braucht. So, es gibt leider in dieser Welt so viel Frommes. Ich denke nur allein hier in Deutschland. In Deutschland leben etwa 300.000 Menschen auf der Straße oder 3 Millionen Bürger sind etwa alkoholabhängig oder über 150.000 sind heroinsüchtig oder kokainsüchtig. Aber bei Gott zählt das Persönliche, nicht in der Statistik und solche Zahlen. Also die wohnen auf der Straße. Gott will den Einzelnen, der auf der Straße wohnt, begegnen. Den einzelnen Alkoholiker, den einzelnen Süchtigen. Gott kann allen Menschen helfen. Gott will, dass alle Menschen gerettet werden, dass alle Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen und dass alle gläubig werden und so weiter und ewiges Leben haben. Aber dann will er, dass der Einzelne kommt und sagt, ich bitte, sich meldet und selber das annimmt. Bei Gott zählt es das persönlich, kommt her zu mir alle, die er mühselig und beladen seid. Jeder Einzelne soll seine Lasten beim Herrn selber persönlich abladen und da, wo ihm der Schuh drückt, das sagen. Und dann fängt er sich wirklich um jeden Einzelnen zu kümmern. Menschen brauchen
jemand, der einem beisteht, der andere braucht wieder Ermutigung oder dass er wieder aufgepäppelt wird und sagt, du horch mal, bei dir stimmt das, was die Leute reden, das ist nur Lug und Trug. Glaub an dich selbst, glaub an Gott und so weiter. In meines Vaters Hause sind viele Wohnungen und wenn es nicht so wäre, gehe ich hin und eine Stätte zubereiten, auch für dich dann. So, es ist so wichtig, dass wir persönlich die Einladung annehmen. Wir gehen persönlich verloren und wir können persönlich gerettet werden. So viele Menschen schauen immer auf Titel, wie sehen die anderen Menschen mich, wie beurteilen andere mich und so weiter. Denen ist der Ruhm wichtig, das Ansehen bei den Leuten wichtig, ob sie in sind, ob sie ins Fernsehen kommen. Viele wollen ins Fernsehen kommen, bekannt und berühmt werden. Aber weil Gott möchte dich kennenlernen. Er möchte dich untersuchen. Herr, erforsche und erfahre mein Herz und siehe, wie ich denke, nicht wie die anderen denken und nicht, was die anderen sagen, wie ich denke. Gott will dich persönlich haben. Und wenn du die Bibel studierst, zuerst werden alle angesprochen und dann wird es kristallisiert und mehr rausgeholt und dann, du bist der Mann. Und dann muss ich jetzt einfach ausreden oder sich stellen und sagen, ja Herr, okay. Jesus macht keine frommen Worte. Wenn Menschen ihm begegnen, hilft er. Was willst du? Was kann ich für dich tun? Die Menschen möchten einfach in der Masse aufgehen. Aber bei Gott zählt nicht die Masse. Bei Gott zählt der Einzelne. Und der Einzelne ist für ihn so wichtig. Jeder Einzelne. Wo du auch bist. Im Christentum geht es um Beziehung. Ich meine im wahren Christentum, nicht in der Religion. In der Kirche geht es, kommt alle her, füllt die Kirche, füllt den Saal, bringt euer Opfer und dann könnt ihr wieder nach Hause gehen und so bleiben wir es halt. Wenn du zu Jesus kommst, er will dich und mich, uns jeden Einzelnen verändern. Stell dir mal vor, du kommst heute zu Jesus in der Sprechstunde und er hat Sprechstunde für dich, Seelsorge bei Jesus, das ist der beste Seelsorger. So, und dann sitzt du da und dann sagt er, du hör mal, du hast 5 Männer gehabt und den du hast, ist auch nicht dein Mann. Oder zum anderen sagt er ganz was anderes. Geh und verkaufe alles und gib es den Armen, das Geld. Seelsorge. Jesus weiß einen ganz persönlichen Rat oder Tipp. Oder dann zu dem anderen, der nachts zu Jesus kommt und sagt, hör mal Freund, es sei denn, dass jemand von Neuem geboren werde. Anders kann er das Reich Gottes nicht sehen. Also mit jedem redet er anders. Und Gott möchte auch mit dir reden. Was würde Jesus dir sagen, wenn er mit dir persönlich so eine Sitzung hätte? Und wir sollten eigentlich als Christen immer ständig eine Sitzung bei Jesus haben, ständig in eine Sprechstunde zu ihm kommen, ständig, Herr, rede, was hast du mir zu sagen, persönlich, auch im Gottesdienst. Ich spreche einfach alle Leute an, versuche alle anzusprechen, aber irgendjemand wird persönlich angesprochen. Ich habe jetzt, was heißt nicht jetzt, vor Jahren habe ich mal in einem Zelt bei Heilbronn gepredigt und dann habe ich eine Anzeige bekommen von Leuten, von meinen Zuhörern im Zelt. Dann hat jemand derjenige geschrieben, du hast mit dem Finger auf mich gezeigt und du hast meine ganze Geschichte erzählt. Und ich habe den Mann gar nicht gekannt, nur seine Frau kam ab und zu mal in den Gottesdienst und so weiter. Meine Frau hat alles verraten, dass du dann öffentlich gepredigt, die ganze Geschichte, kein Mensch, und was, es war ein Geschäftsmann, niemand würde bei mir mehr einkaufen können, kommen, wenn die das alles erfahren, was mit mir los ist. Und hast noch auf mich mit dem Finger gezeigt. Und wegen Verleumdung, Rufschädigung, was weiß ich, was dann alles kam, aber das wurde eingestellt, das ist ja dummes Zeug. Also wenn man predigt allgemein, aber irgendjemand wird vom Heiligen Geist persönlich angesprochen. 1000 Leute können die gleiche Botschaft hören und 900 oder 999, die geht gar nichts was an. Aber der eine, für Gott ist der eine wichtig. Der eine. Und Gott möchte Beziehung aufbauen. Und Christentum ist Beziehung, so du gibst ein Feedback, eine Antwort dem Herrn und sagst, ja Herr, ich bin's und ich mache mein Haus, meine Tür für dich auf. Die Liebe Gottes ist ausgegossen in unser Herzen. Die Liebe Gottes ist nicht in die Gemeinde ausgegossen, auf alle Menschen, sondern jeder Einzelne, jeder individuell hat die Liebe Gottes erfahren, wird von Gott geliebt und er fängt an, von sich aus andere zu lieben. Was du willst, dass dir andere Leute tun, tust ihnen auch so. Und so die Liebe fängt immer bei einem selber an. Gottes Herrlichkeit offenbart sich bei einem selbst. Du kannst nicht sagen, ja, wir brauchen mehr Gebet, mehr Geist und mehr Feuer. Das muss bei dir anfangen. Nicht bei den anderen, Wenn du brennst, brennen andere auch bald. Wenn du liebst, fangen andere auch gleich zu lieben. Wenn du ein heiliges Leben lebst, fangen die anderen auch ein heiliges Leben zu leben. Die fühlen sich nicht mehr wohl in deiner heiligen Umgebung. Nein, wenn du mit Gott wandelst, die fühlen sich nicht mehr wohl. Also, wenn du ein Heiliger wirst, du wirst merken, plötzlich du, Erweckung ist in meiner Umgebung. Die Leute können nicht mehr schlafen, die fühlen sich unwohl. Das, ja. Und dann beten sie, hoffentlich geht die, oder geht der Wald, oder was. Ja, weil der Heilige Geist hat eine Ausstrahlung. Und weißt du, wenn du voll Heiligen Geistes bist, du explodierst, du bist wie radioaktiv, du strahlst was. Aber es muss bei dir persönlich anfangen. Und das gibt dann die Kettenreaktion. Die Erweckung ist eine Sache, wo jeder bei sich selber anfängt. Herr, erwecke mich. Herr, belebe mich. Herr, berühre mich. Herr, zünde bei mir das Feuer an. Und dann automatisch. Dann erreichst du Sachen und Leute und dergleichen, von denen du nicht einmal geträumt hast. Und jeder hat eine Verbindung. Wenn jeder nur 5 Leute anstecken würde, was glaubst du, wie in kurzer Zeit haben wir die Stadt Berlin in Brand gesetzt. Also geistlich in Brand, nicht, dass wir die Leute da, die Häuser anzünden. Dass wir uns richtig verstehen. Wir wollen die Liebe Gottes ausstrahlen. Und jeder nur bei 5 Leuten. Und wir kennen 5 Leute. Also da ist Vater und Mutter, das sind schon 2. Da ist Bruder und Schwester, das sind schon 4. Und dann bist du und dann noch ein paar Bekannte, die Oma oder der Onkel. Du hast eben nur 5 Leute beieinander. Jesus liebt die Persönlichkeit jedes Einzelnen. Und als er die Menschen rief nacheinander, er rief alle einzeln. Er rief den Petrus einzeln, Johannes einzeln, Nathanael einzeln und hat für jeden ein gutes Wort gehabt. Und er sagt, Nathanael, ich habe dich gesehen, als du dort unter einem Feigenbaum gelegen bist und hast gesagt, was kann Gutes von Nazareth kommen? Und ich bin da, ich komme aus Nazareth. Und du siehst, der war verblüfft, dass Jesus mich persönlich kennt, dieser Nathanael. Der kennt mich. Und er weiß sogar, wie ich heiße. Und er rief jeden Einzelnen und hat jedem Einzelnen einen Auftrag gegeben, jedem anderen, seiner Art und seinem Temperament, seinem Wesen entsprechend. Und Gott ruft Persönlichkeiten, die ganz anders, jeder soll anders gewickelt sein oder anders entwickelt sein. Der ruft einen Sanguiniker wie Petrus, ruft einen Thomas, so einen Melancholiker. Ja, ich glaube nur das, was ich sehe. 1 und 1 ist 2. Oder er ruft dann so einen Choleriker wie Paulus. Er ruft der Art und der Persönlichkeit entsprechend und er setzt sie auch so ein, persönlich. Wir werden von Gott persönlich entsprechend unserer Art, unserem Temperament, unserer Begabung, unserer Talente eingesetzt, von Herrn ganz persönlich. Natürlich, wir müssen manchmal unsere Talente mit weiterentwickeln. Wenn du etwas kannst und der Herr dich irgendwo reinsetzt, auch wenn du nur ein Talent hast, gebrauche das Talent und dann kriegst du ein zweites. Und wenn du treu bist, kriegst du noch ein drittes. Und wenn du noch treuer bist, kriegst du noch ein viertes. Und dann bist du plötzlich so eine Bombe. Für Gott. Gott liebt die Persönlichkeiten. Er liebt das Besondere an dir. Und frag dich, was ist an mir was Besonderes, an dir jetzt? Schau dich mal an, was ist an mir was Besonderes? Er liebt den Einzelnen, er liebt mich persönlich. Was ist an mir das Besondere? Und da entdeckst du deine Gabe, deine Fähigkeiten. Was ist an dir das Besondere? Vielleicht malst du gerne, vielleicht singst du gerne, vielleicht spielst du gerne. Vielleicht löst du Kreuzworträtsel gerne. Irgendetwas machst du gerne. Sag nicht, dass du nichts machst. Vielleicht isst du gerne. Es gibt so vieles, was wir gerne machen. Oder schlafen gerne. Oder träumen gerne. Was tust du gerne? Und genau da möchte Gott bei deinen schönen Seiten ansetzen und anfangen, das zu gebrauchen, das, was du hast. Ja, der Herr gibt den Seinen auch im Schlaf. Du sagst ja, kann Schlafen auch ein Dienst sein? Wenn du das richtig anpackst und richtig angehst, so aus der Ruhe heraus, aus der Gelassenheit heraus, einfach du dienst dem Herrn mit Freuden und sagst, Herr, ich möchte in der Stille, ich möchte beten, und du kannst nirgendwo besser beten als nachts, wenn du schläfst oder schlafen solltest oder nicht schlafen kannst und die Gedanken dir so in dem Kopf kreisen. Gott liebt deine Andersartigkeit. Manche schämen sich und sagen, ich bin komisch, aber gerade das Komische liebt Gott an dir. genau das Komische. Denn du sollst Gott so loben, wie dir der Schnabel gewachsen ist. Nur als Beispiel. Und jeder Vogel ist anders. Oder jede Art von Vögel ist anders. Musst du anschauen, was für eine Vielfalt der liebe Gott hat. Geh ihm zu. Und da wirst du erstaunt sein. Und Gott hat alle geschaffen für einen ganz bestimmten Zweck. Und jeder Vogel hat Appetit auf andere Käfer oder Würmchen oder Körnchen. Und das sind die Eigenschaften. Und Gott gebraucht jeden speziell, persönlich. Und weh, wenn einer fehlt. Und weh, wenn einer fehlt. Wenn einer seine Berufung nicht erfüllt. Und dann haben wir schon durcheinander im gesamten Rhythmus. Da ist Disharmonie da. Gott gebraucht das, was du hast und was du selbst nicht einmal weißt, dass du hast. Es gibt Leute, die wissen gar nicht, dass sie Gaben und Fähigkeiten haben. Und Gott will sie persönlich haben. Ich denke nur an Gideon. Da kommt doch der Herr zu ihm und sagt, Gideon, du streitbarer Held. Ich will, dass du hingehst und mein Volk von den Midianitern befreist. Gideon, du streitbarer Held. Das war der größte Feigling in dem Augenblick. Gott sieht nicht, was du bist im Augenblick, sondern was er aus dir machen kann, wenn sein Geist auf deinem Leben kommt. Und was glaubst du, wenn der Heilige Geist über dich persönlich kommt, wirst du ein Herkules, wirst du ein Riese, wirst du ein Werkzeug in der Hand Gottes, du streitbarer Held. Ja, und dann trommelt er die Leute zusammen, kriegt über 30.000 Leute zusammen, aber der Herr sagt zu viel, schickt die alle nach Hause. Und dann bleiben am Schluss 300 übrig. Und mit diesen 300 schlägt deine Übermacht in die Flucht. Und dann lernst du, mit Gott zu gehen. Wenn Gott mit dir persönlich ist, brauchst du nicht 1.000 Leute oder 10.000 oder 100.000, dann brauchst du allein, du und Gott, ihr könnt Schlachten schlagen, könnt kämpfen, könnt siegen. Du und Gott, wenn ihr persönlich werdet, eins, mit Gott im Bund, was glaubst du, was du machst? Oder der Herr zum Petrus, der Petrus war so ein Weichling, so schwankendes Rohr, einmal so und einmal so, einmal von Gott und einmal vom Teufel geritten. Das war unser Bruder Petrus, das sind wir Christen auch immer wieder so sehr Weichling und so beweglich und flexibel. Und dann sagt er, du bist Petrus, du bist der Fels, auf diesem Felsen will ich meine Gemeinde bauen. Puh. Siehst, Gott sieht immer, was er, wenn sein Geist auf deinem Leben kommt, was da passiert, was dabei rauskommt. Da wirst du verhärtet, da wirst du stark wie ein Fels, da bist du der streitbare Held. Weißt du, die meisten Leute glauben das, was sie sehen. Hör auf das zu glauben, was du siehst, auch persönlich, was du siehst. Deine Person hat noch eine andere Seite. Die Seite siehst du nicht. Die kann nur der Heilige Geist dir offenbaren. Du bist mehr, als was du hier heute zeigst und was du heute tust und was du heute zustande bringst. Du hast noch eine andere Wirklichkeit und das ist die Wirklichkeit, die bei Gott ist. Und Gott sieht seine Wirklichkeit. So, Gott will dich so persönlich haben, er will deine schwache Seite haben, damit er die starke Seite auskehren kann. Er will deine schwache Seite haben, deine Seite, wo Minus und Mangel ist und so weiter. Ich habe mal nachgedacht, was haben alle Genies irgendwo gemeinsam? Und alle Genies, alle, die irgendwas zusammen zustande gebracht haben, in der Welt und bei Gott und woanders auch im Leben überhaupt, Genies, was haben sie alles gemeinsam? Sie tun etwas, und wo sie sich von anderen abheben. Sie tun und sie haben keine Angst, jetzt komisches sein. Ja, bisher sind wir immer mit der Pferdekutsche gefahren, aber jetzt, ich will ohne Pferdekutsche, ich will mit meinem Motor fahren, Daimler. Und dann haben wir schon ein Auto entwickelt und Mut gehabt, anders zu sein. Und ich habe in Cannstatt gewohnt und da war, wo der Daimler auch herkommt, und da haben die Leute erzählt, als der da die Strecke da fuhr mit dem knarrigen Wagen, haben die Leute gesagt, jetzt fahren sie alle in die Hölle. Also, weißt du, du musst Mut haben, auch verleumdet zu werden und sogar dem Teufel einem unterstellt wird, dass einem dem Teufel unterstellt wird. Jetzt fahren wir alle in die Hölle. Oder als die Dampfmaschine erfunden wurde, auch so, das Gleiche. Wenn du heute noch das Bild vom breiten und schmalen Weg siehst, was manche Christen zu Hause hängen haben, und da ist oben auf dem Berg so, da geht die Eisenbahn und die fährt in die Hölle. Da schießt aber sogar Christen geglaubt, diese Dummheit. Also, aber Genies haben etwas gemeinsam. Sie wagen etwas Unmögliches. Sie sagen, naja, wir probieren's. Mehr wie verlieren können wir nicht. Wir probieren's. Sie geben sich persönlich ihren Zielen hin und sie bilden sich fort, sie machen weiter und sie lernen weiter, sie erweitern ihren Horizont. Das ist, was Genies tun. Sie machen weiter. Ich denke nur an unseren Einstein. Der hat nur Mädchengymnasium besucht, war ein Legastheniker und so weiter. Und was ist für ein Genie geworden? Du darfst dich nicht aufgeben. Und wenn man dich jetzt als Junge in ein Mädchengymnasium steckt und so weiter und sich nicht auswendig merken kann, weil er Legastheniker ist, aber in seinem Köpfchen ist ganz was anderes noch drin. In dir steckt etwas drin, wenn das geweckt werden könnte und würde. Und der Heilige Geist will die Gaben in dir erwecken. Und was wir wirklich sagen, und Einstein hat das selber nachher gesagt, wir gebrauchen maximal 10% unserer Intelligenz und 90% liegen brach. In deinem Leben liegen 90% deines Lebens brach. Aber wenn Gott in deinem Leben kommt, dann kannst du plötzlich, dann bist du stark. Wenn Gott persönlich in dein Leben eingreift, dann werden die 90% belebt. Und die 10%, die werden dann erweitert und mehr erweitert und dann 60%, 70%, 80%, 90%, hundertfältige Frucht. So spricht die Bibel. Wir sollten aufhören zu sagen, ja, ich kann nicht. Mit meinem Gott kann ich über die Mauer springen. Wenn Gott dich persönlich mal angeht und anspricht. Die Genies weiter, sie machen Fehler, sie machen Versuche und sie haben Fehlschläge und sie sind bereit, auch Fehlschläge hinzunehmen. Auch das gehört, wenn jemand mit Gott wandelt, mit Gott lebt, es gibt auch Rückschläge. Es gibt, dass du mal ausgleitest oder mal ausrutschst und so weiter. Aber du stehst zu deinen Fehlern und du bist optimistisch, mit meinem Gott schaffe ich das. Sie verlassen sich auf das Gute, die Genies, das ist gemeinsam bei allen. Also ich jetzt keine Namen will ich groß erwähnen. Sie sind begeistert von ihren Zielen, das werden wir am Sonntag darüber sprechen. Sie sind begeistert, sie träumen davon, sie reden davon, sie schreiben darüber und sie lesen, wo sie nur was bekommen können. Die Ziele interessieren sie, nicht die Misserfolge. Wie hat er das gemacht? Wie ist er dazu gekommen? Sie tun etwas, sie handeln, sie haben einen Unternehmergeist. Da machen, gut, wenn mich niemand haben will, mache ich meine eigene Firma. Und dann arbeite ich für mich. Auch wenn ich irgendwas machen will. Ich weiß von meinem eigenen Vater, mein Vater wollte nicht im Kolchos arbeiten. Und was hat er gemacht? Der hat Schornsteine, also Kachelöfen gebaut, Toiletten ausgefahren, dann hat er Umzüge gemacht und so weiter. Aber er sagte, ich will nicht im Staat arbeiten, kriege sowieso nicht viel Geld. Verdiene ich. Aber so für mich, bin freier Mann. Und wir haben die ganze Zeit gelebt. Natürlich gab es nicht immer, war nicht alles perfekt, aber einfach durchgezogen. Und sich nicht aufzugeben. Das ist ganz arg wichtig. Und sich nicht versklaven lassen. Natürlich Arbeitslosigkeit. Weißt du, wenn du heutzutage Arbeit suchst, du wirst keine Arbeit finden, weil jeder sucht Arbeit. Früher konntest du in die Stadt gehen und sagen, wir suchen Fräser, wir suchen Mechaniker, wir suchen da Werkzeugmacher, wir suchen das. Heute, das sind die Wände leer, schon abmontiert. Die sind, gibt es nicht mehr. Heute, wenn du etwas haben willst, du musst eine Marktlücke finden. Du musst eine Marktlücke finden, nicht bei das, was die großen Konzerne machen, was die abdecken. Nein, was sie nicht abdecken. Und die großen Konzerne können nicht alles abdecken. Und deshalb ist das Persönliche gefragt, auch in der Wirtschaft. Ja, da musst du natürlich beten. Da musst du den Heiligen Geist bitten, auch im Berufsleben. Heiliger Geist, zeig mir, wo ist eine Marktlücke? Wo ist eine Marktlücke? Und du wirst, wenn du die Augen aufmachst, du wirst eine Marktlücke finden. Du musst natürlich offen sein, sensibel sein, sogar unter Umständen sogar demütig sein und schmutzige Arbeit tun, aber sich vom Geist Gottes leiten. Füll die Krüge mit Wasser. Das war, was er gesagt hat. Also sich vom Geist Gottes leiten lassen, persönlich leiten lassen. Und natürlich, nachher, wenn du die Marktlücke entdeckt hast und ein gutes Geschäft machst, ja, das hätten wir auch wissen können. Das hätten wir auch gemacht. Ja, warum haben sie nicht gemacht? Weil jemand Mut gebraucht hat, um das zu machen. Was haben die Genies alles gemeinsam mit und so weiter? Sie haben Geduld und arbeiten konzentriert an ihren Zielen. Sie schmeißen nicht gleich hin und weg. Das bringt nichts und so weiter. Mit ihrem geistigen Radar finden sie so langsam den Weg und sagen, das muss doch gehen. Es muss doch irgendwie gehen. Und jetzt geistlich, wenn du Jesus ganz persönlich kennst und den Heiligen Geist hast, Gott wird dich leiten in alle Wahrheit, in alle Wirklichkeit, in alle Situationen. Er wird dich leiten. Der Heilige Geist ist ein Geist, der schöpferisch ist. Wir können Jesus aus den Büchern lernen, was er gemacht hat. Und wir können so hören, was er so gesagt hat. Aber der Heilige Geist bringt Jesus uns noch viel, viel näher, als was die Predigten und die Bücher und die ganzen Unterrichte und Katechismusunterricht oder Kirchenunterricht, was das alles bringt. Jesus wird näher gebracht durch den Heiligen Geist und du entdeckst plötzlich viel, viel mehr. Das im Geistlichen erstmal, aber auch im Persönlichen. Wie kann ich ihn erreichen oder wie kann ich sie erreichen und so weiter. Der Heilige Geist kann dir Impulse geben, auf die bist du gar nicht drauf gekommen. Und der Heilige Geist kann Leute zusammenbringen. Wenn wir so die Bibel lesen, viele Menschen haben sich vom Geist Gottes leiten lassen. Und die sind zu was gekommen. Viele waren gar nichts. Viele haben nichts zustande gebracht. Schau doch die Leute. Die meisten Leute, die Gott gebraucht hat, oder die, was im Reich Gottes geworden sind, sind Versager gewesen. Zuerst Versagen. Sie waren Mörder, Diebe, Ehebrecher und was anderes und so weiter. Und dann plötzlich kam die Erleuchtung, kam der Einblick, kam die Erkenntnis und plötzlich haben sie Gott erkannt. Ich will hier aus dem Johannesbrief lesen, 1. Johannes 1, von Vers 1, weil ich mit dem Johannesbrief fertig bin. Und da heißt es, was von Anfang an war, was wir gehört haben, was wir gesehen haben, was mit unseren Augen gesehen haben, was wir betrachtet haben, was unsere Hände betastet haben, vom Wort des Lebens. Das Leben ist erschienen. Das haben wir begriffen. Wir haben es persönlich erlebt. Von Anfang an. Johannes hat persönlich erlebt, Jesus, wie er wirkte und wie er arbeitete und so weiter. Wir haben das betastet, wir haben das gesehen und das bezeugen wir jetzt und verkündigen euch. Sein Wort hat ganz andere Autorität gehabt, weil es authentisch war. Er hat es gesehen. Und dann heißt es, so schreiben wir, damit unsere Freude vollkommen ist und so weiter. Und unsere Botschaft wird gehört, die euch wir verkündigt haben. Also was wir gesehen haben, was in unser Herz gekommen ist, was wir ihn gefragt haben, was er uns geantwortet hat. Also diese Kommunikation mit Jesus, es ist etwas Lebendiges. Und Gott will, dass wir einen lebendigen Glauben haben, persönlichen Glauben haben. Ich habe es persönlich erlebt, ich war dabei. Ich werde nie vergessen, in Kiel evangelisiere ich als junger Pastor, verteilt Traktate mit den Pionieren, die dabei waren in der Straßenmission. Und da gebe ich so einer alten, älteren Dame so einen Handzettel und dann sagt sie, junger Mann, was wissen Sie vom Leben? Was weiß ich vom Leben? War noch nie im Krankenhaus und war noch nicht im Gefängnis und was weiß ich, wo ich, ja, manches weiß ich, aber was wissen Sie vom Leben? Habe ich gesagt, lieber Gott, hilf mir, was soll ich der Frau sagen? Und weil ich so, was wissen Sie schon vom Leben und hält mich fest und will mit mir in die Diskussion anfangen, dass ich gar nichts weiß vom Leben. Dann sage ich, entschuldigen Sie, aber ich habe ein Herz und eine Gehirnoperation hinter mir. Sagt sie, Sie Arme, wie haben Sie das überlebt? Und du siehst, der Heilige Geist gibt im richtigen Moment so das richtige Wort und die richtige Frage, ja, ich habe ein Herz und eine Gehirnoperation. Und dann habe ich ihr erklärt, was das ist. Der hat mich bedauert. Der hat 11 Operationen gehabt oder was sie so alles gehabt hat. Und ich habe noch nichts gehabt. Und dann Herz- und Gehirnoperation, das war damals neu, da sie Herzverpflanzung war in der Zeit. So waren wir missioniert. Und dann konnte ich erklären, weißt du, ihr sollt euch keine Gedanken machen, wenn ihr verhört werdet, vor dem Hohen Rat gestellt werdet oder in der Schule da, in der Synagoge ausgequetscht werdet. Der Heilige Geist wird euch im richtigen Augenblick das Richtige sagen und eingeben, was ihr sagen sollt, persönlich. Und du darfst mit einem persönlichen Gott rechnen in deinem Leben, egal wo. Als junger Christ, als ich Kriegsdienst verweigerte, also vor mir war ein Jehovas Zeuge, der kam raus, der wischte nur noch den Schweiß und sagte, da kommt keiner durch. Und ich bin erst frisch Christ. Ich habe noch gar nicht viel gewusst von der Bibel. Der hat wenigstens Bibel studiert und Bibel gelesen und hat sich alles so fertig gemacht, also was er da sagen wird und schwitzt und so weiter. Und ich komme rein und einfach, ich habe mich auf Gott verlassen. Ich habe gebetet, habe gesagt, Herr, du wirst mir, und da habe ich gerade die Stelle gelesen, es wird euch im richtigen Augenblick das richtige Wort gegeben. Macht euch keine Sorgen. Also in Schwierigkeiten solltest du keine Sorgen machen. Du hast einen persönlichen Gott. Und dann bin ich hingesessen, da sind so 6 Löwen gesessen. Also die haben versucht, einen so auseinanderzunehmen. Und kaum hat der eine die Frage gestellt, stellt schon der nächste die Frage. Du kannst gar nicht antworten. Und dann passiert es so, dann fragt er, ja, Petrus hat doch ein Schwert dabei gehabt, das haben Sie gelesen in der Bibel, ja, vielleicht das haben wir mal gelesen. Und da hat dem einen das Ohr da abgehauen. Habe ich gesagt, ja, das habe ich gelesen, war schlimm, was da passiert ist so. Und sagt, und sehen Sie, der hat die Waffe gehabt und hat die Waffe eingesetzt und gebraucht. Ja, und ich wusste nicht, warum er die Waffe dabei gehabt hat, aber der Heilige Geist hat er gewusst. Und dann sagt der Heilige Geist zu mir, damals gab es wilde Tiere und man musste sich verteidigen. Und schon war ich fertig. Und dann nach 3, 4 Fragen, dann sagt sie, Sie sind anerkannt, können gehen. Du siehst also, man muss nicht ängstlich sein und verzagt hat. Du hast einen persönlichen Gott, der geht mit dir ins Gericht, der geht mit dir ins Gefängnis, der geht mit dir ins Krankenhaus, der geht mit dir zur Bank, der geht mit dir, wo du auch immer hingehst, bei wichtigen Entscheidungen. Du darfst mit Gott ganz persönlich rechnen. Mein Gott. Und in der Bibel ist es immer wichtig, dass du nicht sagst, das ist ein Gott. Das kann jeder sagen. Das ist ein Gott. Mein Gott ist mein Hirte. Mein Gott ist mein Vater, mein Gott ist mein Weg, meine Wahrheit, mein Leben, meine Auferstehung. Nicht nur, dass er das ist, nein, dieses Persönliche. Er ist meine Burg, meine Zuflucht, etwas ganz Persönliches. Und es ist ein großer Unterschied, ob ich sage, das ist ein Haus oder das ist mein Haus. Das ist ein himmelshoher Unterschied. So, wir müssen Gott persönlich kennen, mein Gott. Und Gott will ein persönlicher Gott sein, nicht ein Gott von aller Welt. Ich bin der Gott Abrahams, ich bin der Gott Isaaks, ich bin der Gott Jakobs. Jeder von ihnen hat eine persönliche Gotteserfahrung gehabt, eine Gottesbegegnung. Wir dürfen da nicht irgendjemand kopieren. Und es ist gefährlich, wenn du anfängst, Gott zu kopieren. Es ist sein Gott, du kannst seinen Gott nicht kopieren. Du musst den Gott, den er hat, selber erleben, selber erfahren, selber ja in die Prüfung mit hineinnehmen. Petrus sagt in seinen Reden, so wo er hält, Herr, das widerfahre dir nicht. Und der Herr korrigiert den Petrus. Und das ist auch dieser persönliche Gott. Der persönliche Gott, wenn er persönlich ist, kann er sich leisten, dich zu korrigieren. So ein Wesen, Energie. Viele Leute reden von Gott Energie, aber Gott ist nicht keine Energie. Das ist er auch. Er ist noch mehr als Energie. Er ist Gott in Arbeit. Das ist der Energie und so weiter. Aber dann korrigiert er und sagt, Petrus, was denkst du? Herr, ja, das widerfahre dir nicht. Und er korrigiert den Petrus. Er hilft den Petrus persönlich in seinen Schwierigkeiten, in seinen Anfechtungen. Gott will uns ganz persönlich in unseren Krisen begegnen. Und grüßt mir Petrus. Muss vorstellen, der Auferstandene, am Auferstehungsmorgen, das Erste, was er macht, richtet jemand einen Gruß aus und grüßt mit Petrus, weil der jetzt ihn ganz besonders braucht, weil er ganz tief gesunken ist, weil er mächtig versagt hat. Und deshalb, die mächtig versagt haben, die kriegen einen persönlichen Gruß. Sagt dem Petrus schöne Grüße. Ich lebe. Und grüßt mit Petrus. Wie oft hat er dem Herrn widersprochen? Aber der Herr hat ihn immer wieder aufgerichtet, immer wieder korrigiert. Und Gott ist für jeden individuell. Da ist eine interessante Diskussion irgendwo zwischen den Aposteln. Die diskutierten auch sehr viel und haben, ja, wer ist der Größte? Und da hat der Herr wissen die Leviten denen verlesen. Und dann passierte, dass der Herr den Petrus dazu sagt, und hör mal, und du wirst mich verleugnen, bevor der Hahn einmal kräht, hast du mich dreimal verleugnet. Und. Das hat er persönlich ihm gesagt. Und jetzt fragt er, und du siehst also, dass Gott persönlich ist, und was ist mit dem, der Johannes, der daneben steht? Und was ist mit dem? Ja, das geht dich gar nichts an. Wenn du mal alt bist, wird dich ein anderer gürten, Petrus. Und was ist mit dem? Petrus wollte nicht wahrhaben, dass der Herr den anders behandelt. Den anders, mit dem anders umgeht. Und Johannes, ja, der steht da und der Herr streitet für ihn. Was geht dich das an? Und wenn ich will, dass er lebt, bis dass ich wiederkomme, was geht dich das an? Gott schreibt mit dir Geschichte oder schreibt mit dem anderen seine Geschichte. Und es ist wichtig, dass du dich nicht mit anderen vergleichst, dich mit anderen misst. Du wirst immer den Kürzeren abziehen und du wirst immer wieder schlechter. Du bist nicht so gut wie der andere, weil der andere noch bestimmte Qualitäten an den Tag legt, so nach außen outet. Was geht dich das an? Komm und folge du mir nach. Und dann sehen wir, wie dann der Johannes, ja, und was passiert mit dem? Und dann, du siehst, wie die Jünger sind. Typisch Christen, typisch Gemeinde. Ja, der wird nicht sterben. Der der wird sogar Jesu Wiederkunft erleben. Der wird nicht sterben. Du siehst also, was man plötzlich interpretiert, was man dem Johannes unterstellt. Der wird nicht sterben. Der Herr hat gesagt, und was geht dich an? Das an, wenn ich will, dass er bleibt, bis dass ich wiederkomme. Der wird nicht sterben. Natürlich, der ist auch natürlichen Todes gestorben. Aber du siehst, plötzlich reden die Leute über einen, weil der Herr dem was anderes gesagt hat als dem Petrus. Gott hat dir einen Impuls gegeben und plötzlich verstehst du die Sachen ganz anders. Und sagst, ja, guck mal, mit dem und den lässt er ewig leben, bis der wiederkommt. Am nächsten Tag stand Jesus abermals und zwei seiner Jünger waren auch dabei. Und als er Jesus vorübergehen sah, sagte sie, das ist das Lamm Gottes. Und die Jünger hörten das und redeten und folgten Jesus nach. Du siehst also auch hier, Johannes sagt, siehe das Lamm Gottes. Das ist Jesus. Und dann machen sie auf und folgen die Jünger Jesus und so weiter. Die Menschen versuchen uns immer wieder zu begeistern für etwas. Guck mal, das ist Jesus. Und plötzlich liefen sie alle Jesus nach. Und der Herr wollte sie nicht. Tausende sind Jesus nachgelaufen. Der Herr wollte sie persönlich rufen. Ich denke, die Berufung der Jünger ist ganz arg wichtig. Das ist das Lamm Gottes. Johannes hat gesagt, das ist das Lamm Gottes. Ich habe in Süddeutschland für eine Schwester mal geholfen und mich eingesetzt. Sie war sogar Pastorin, diese Schwester. Und ja, da kam so ein Prediger vorbei und der hat geweissagt so nebenbei, und du wirst die Gemeinde zur Entrückung führen. Und was ist passiert? Der hat 700 Leute aus Süddeutschland mitgenommen nach Indien und dann haben sie auf die Wiederkunft Jesu gewartet und die warten heute noch auf die Wiederkunft Jesu. Und da war die Schwester von der Schwester und dann habe ich mich eingesetzt und dass die Schwester von dieser Sekte befreit wird, dass sie erlöst wird und das Fahrgeld sogar wird gegeben, dass sie heimkommen kann. Die wollte heim, aber sie hat sich nicht mehr heim getraut. Nur im guten Glauben, der wird die Gemeinde zur Entrückung führen. Da hat jemand nur mitgehört. Und so ähnlich war es auch hier. Siehe, das ist das Lamm Gottes. Und Tausende folgten Jesus nach und plötzlich lassen sie den Johannes stehen. Der Johannes steht ganz allein, der Johannes der Täufer. Aber der Herr ruft seine Jünger, jeden Einzelnen. Der geht jedes Mal auf den Berg und wenn er vom Berg runterkommt, ruft er wieder einen. Und dann kommt er wieder vom Berg runter und jetzt ruft er wieder einen. Weißt du, der Herr ruft persönlich die Menschen. Und wir können uns dem Herrn nicht aufdrängen. Herr, ich will dir nachfolgen. Die meisten Leute folgen Jesus nur nach, weil sie Wunder sehen wollen, weil sie Heilung haben wollen, weil sie sich profilieren möchten irgendwie. Ja, woanders kann man nichts machen, aber im Reich Gottes kann man noch was werden. So verstehst du dich noch entwickeln. Aber der Herr ruft Einzelne. Petrus, du. Und die verlassen dann sofort die Netze und folgen ihm nach. Und hier siehe, das ist das Lamm Gottes. Und zwei Jünger hörten ihn reden und folgten gleich Jesus nach. Aber Jesus hat sie gar nicht gewollt. Jesus musste sie extra später berufen. Jesus braucht keine Mitläufer und Nachläufer. Später rief er dann und so weiter. Er will Persönlichkeiten machen, die das Salz der Erde sind. Und dann sagt er, ja, wen sucht ihr da später? Sie sprachen, Rabbi, Meister, wo bist du in Herberge? Du siehst, die Leute suchen irgendwie, wo bist du zu Hause, wo ist dein Büro, wo ist die Zentrale, was sucht ihr? Und da geht es weiter hier, und er sprach, kommt und seht, und sie kamen und sahen und blieben diesen Tag bei ihm, und es war die 10. Stunde. Und dann erst nach und nach ruft er den Petrus, und nach ruft er den und den. Zuerst einmal, du musst ihn persönlich entdecken. Jesus will persönlich entdeckt werden. Der Heilige Geist will persönlich erlebt werden. Gott Vater will persönlich erfahren werden. So wie der Nathanael. Was kann Gutes aus Nazareth kommen? Jeder muss Jesus persönlich finden. Und die Frage ist, hast du ihn schon persönlich erlebt? Persönlich, ganz persönlich. Ich werde in den nächsten Tagen darüber sprechen. Ich bin erstaunt, was der Herr mir so gezeigt hat. Also ich lade dich ganz herzlich ein. Weißt du, nicht nur, dass du von jemand hörst, siehe, das ist das Lamm Gottes. Und der Johannes hat die Offenbarung gehabt. Er wusste. Er war sogar als Kind noch im Mutterleib erfüllt worden mit dem Heiligen Geist. Und es ist auch etwas ganz Persönliches. Erfüllt zu werden mit dem Heiligen Geist im Mutterleib. Nicht, er war schon Pfingstler im Mutterleib. Sprach schon mit Zungen im Mutterleib. Der hüpfte und tanzte im Mutterleib. Also, das passierte persönlich. Aber das passiert nicht jedem so. Und das erlebt nicht jeder. Nicht jeder ist im Mutterleib gleich erfüllt worden mit dem Heiligen Geist. Wir haben in der Bibel, Jesus führt jeden individuell, ganz persönlich. Und Johannes 20, Vers 30, noch viele andere Zeichen tat Jesus vor seinen Jüngern, die nicht geschrieben sind in diesem Buch, also im Johannesevangelium. Diese aber sind geschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist und damit ihr Glauben habt und das Leben in seinem Namen. Damit ihr glaubt und bleibt. Jeder muss persönlich sich entscheiden, bleib ich bei Jesus. Auch wenn es schwierig wird. Und sie verließen alle ihn. Und der Herr fragte auch dann am Schluss nachher, ja, wollt ihr auch weggehen? Wollt ihr auch mich verlassen? Also beim Herrn Jesus ist es so, der hat so viel Wunder gewirkt. Der war der Sohn des lebendigen Gottes, war ein fantastischer Pastor und Prediger, Seelsorger, Heiler, was weiß ich, was er alles war, Befreier. Und als es dann schwierig wurde, als es dann ans Kreuz ging und so weiter, dann fragt er, wollt ihr auch weggehen? Und dann kommt der Thomas, du siehst also der am schwächsten, der also pessimistisch war, Herr, wohin sollen wir gehen? Du hast Worte des Lebens. Wohin sollen wir gehen? Der Schwächste ist der Stärkste in dieser kritischen Stunde. Da ist nicht nur der Petrus, und na, der Petrus ist ein Angeber. Herr, wenn dich alle verlassen, ich nicht. Aber dieser Thomas, Herr, wohin sollen wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens. Gott will dich persönlich haben, persönliche Entscheidung. Wir sind bereit, Gott Geld zu geben, aber er will nicht unser Geld haben, sondern persönlich. Ich werde nie vergessen, in Stuttgart habe ich einmal einen Missionsgottesdienst und dann nehmen wir ein Opfer auf und dann ist sein Bruder da, der nimmt seinen 100-Markschein und streicht und bügelt glatt und so weiter, soll sehen, wie viel jeder gibt. Und dann sagt er, eigentlich hätte ich den Ruf, in Mission zu gehen oder was für die Missionare tun, aber ich schicke lieber andere. Weißt du, wir spüren vielleicht, ich habe eine Berufung und dann streicht man sein Geld, alle sollen sehen, ich gebe einen Batzen Geld dafür. Vielleicht will Gott, dass du gehst, dass du dich auf den Weg machst. Weißt du, wir haben, jeder kann etwas. Wir können alle geben oder viele können geben. Wir können beten, geh. Aber Gott will, dass auch manche gehen. Geht hin in alle Welt. Ja, und was ist mit dir? Mit mir, mit uns. So, aber Gott will uns persönlich haben. Und Gott will, dass wir uns persönlich für seine Sache einsetzen, für ihn persönlich verwenden. Nicht nur, dass wir alle da was machen oder ein Komitee. Nein, persönlich. Das Reich Gottes wird immer von den Einzelnen persönlich gebaut. Wenn er ruft, will er persönlich haben. Wir sind bereit, alles zu bezahlen vielleicht oder alles zu leisten und so weiter, aber wir sind nicht bereit, persönlich uns einzusetzen. Aber gerade der persönliche Einsatz macht den Unterschied. Wenn du dich für jemanden verwendest und für jemanden wirkst und sagst, nehmt mich und lass sie gehen. Das hat Jesus getan. Wir sind bereit, für unseren Gott weit zu gehen, aber wie ist es, wenn es persönlich geht und sagt, du verkaufe alles, was du hast und gibst den Armen. Offenbarung 2, Vers 2, ich kenne dein Tun oder euer Tun, ich weiß, wie viel Mühe ihr habt und so weiter und wie geduldig ihr seid. Ich weiß, dass ihr keine schlechten Menschen duldet, ihr prüft die Leute, habt Ausdauer, ihr leidet für mich und so weiter. Ihr habt Mut, den Mut nicht verloren, also sie tun gute Werke, sie haben Ausdauer und sie sind geduldig, sie sind genau, sie sind perfekt, sie sind heilig. Ich kenne deine Werke. Aber was will er? Er will unsere Liebe haben. Aber ich habe was wider euch oder gegen euch. Die Liebe fehlt. Das Persönliche fehlt. Da wird manchmal in der Gemeinde passiert so viel Unpersönliches. So Oberflächliches. Unpersönlich. Da steht niemand gerade. Niemand hält den Kopf hin. Aber das Persönliche ist, was einen Unterschied ausmacht. Gott will unsere Liebe. Er will von uns geliebt werden. Und von ganzem Herzen, von ganzer Seele und aus allen Gemütskräften. Er will nicht nur unser Vieh besitzen, unser Auto besitzen, unser Haus besitzen, unser Möbel besitzen. Er will uns besitzen. Wenn er dich hat, hat er alles, was du hast. Und dann kann man dann nachher weiterarbeiten. Er will ein gleichwertiges Gegenüber haben. Ohne Zwang, ohne Druck, ohne Bedingungen, ohne irgendwelchen Voraussetzungen. Einfach, er will dich haben. Persönlich. Ich muss zu dir einkehren, Zachäus. In der Welt wird Gott der Zugang verweigert. Satan verwehrt es. Gott darf nicht kommen. Und deshalb, du bist derjenige, der Gott die Tür aufmacht. Mit deinem Leben. Persönlich. Mit deiner Person, mit deinem Wesen. Und du bist es, der die Erde untertan macht für Gott, der die Erde füllt für Gott, der Gott den Zugang macht, schafft. Wir sind eigentlich die Geheimarmee Gottes mit einem göttlichen Auftrag. Macht euch die Erde untertan. Jeder persönlich. An dem Platz, wo er steht, persönlich. An dem Posten, wo Gott ihn hingestellt hat. Gott wirbt uns ganz persönlich an. Also das ist auch in der Welt. Saul, Saul, was verfolgst du mich? Also auch persönlich. Also ganz persönlich. Gott stellt sich uns persönlich in den Weg. Jedem Einzelnen. Und Gott sagt nicht, wie schlimm er ist und so weiter. Er sagt, was verfolgst du mich? Was habe ich dir Schlechtes getan? Warum bist du so gegen mich? Und dann, er ist mir ein auserwähltes Werkzeug und ich will ihn senden zu Königen, zum Volk Israel und. Ich will ihn gebrauchen. Gott hat einen Plan gleich für ihn, für diesen Verfolger, für diesen Menschen, die sogar die Christen zur Lästerung veranlasst haben. Für diesen Menschen will er Gott gebrauchen. Gerade diesen, persönlich. Gott will die Starken zum Raube haben, steht in meiner Bibel. Er will die, die gegen Gott trotzen, gegen Gott protzen, gegen Gott toben und so weiter, die will er umkrempeln und genau diese Kraft und die Energie, die die haben, für ihn verwenden. Du gehörst Gott. Das möchte ich dir an dieser Stelle sagen. Du gehörst Gott, egal was in deinem Leben passiert. Weißt du, Gott hat einen Plan für dein Leben, auch wenn du der schlimmste Kerl in dieser Welt bist. So wie Saul von Tarsus. Fromm, scheinheilig, selbstgerecht, das war er alles. Angeber. Ich bin beim Gamaliel zu seinen Füßen gesetzt. Titel, Titel und alles mögliche, was er für Titel hat. Und dann sagt der Herr, dich will ich haben. 3 Tage Ausnüchterungszelle in Damaskus. Blind sitzt er da, dreht Däumchen, dann nüchtert er aus von seiner Religion. Manche müssen von ihrer Religion ausnüchtern. Die sind zu religiös, geistlich besoffen. Von dem, ich bin ein Pharisäer von Pharisäer gewesen. Ich bin aus dem Stamm Benjamin. Ich bin ein Römer. Was noch alles ist. Aber in der Ausnüchterung dort, als er blind war, siehe, er betet. Gott will jeden persönlich haben. All die Mitarbeiter im Reich Gottes, ob es jetzt der oder jener war, immer persönlich raussortiert. In Antiochien plötzlich sprach der Heilige Geist und sondert mir aus. Dann werden plötzlich, da ist ein Quartett, die dienen Gott. Plötzlich aus diesem Quartett, ja, ich werde ausgesondert. Nein, Paulus und Silas oder Barabbas. Die zwei werden ausgesondert plötzlich. Nicht die, die gerne möchten, sondern meistens wahrscheinlich die, die gar nicht möchten und die man gar nicht loslassen möchte. Die werden ausgesondert und wie der Herr die Menschen führt. Die biblische Geschichte ist voll. Die biblische Geschichte ist voll. Aus einer gesegneten Arbeit plötzlich spricht der Heilige Geist und wir werden morgen und am Sonntag darüber sprechen, dass der Heilige Geist ganz besonders zu Menschen redet. Und das ist erst das Wirken des Heiligen Geistes. Das ist erst wahrer Gottesdienst. Wenn Gottes Geist über einen kommt und wenn Gottes Geist einen anfängt zu bearbeiten, plötzlich kriegst du Flügel. Wie eine Taube. Und so weiter. Und der Gläubige ist oder, ja, wie ein Täubchen. Und du fängst an du fängst an für Gott zu gehen, zu fliegen, zu arbeiten, zu wirken. Und dann aus dieser gesegneten Arbeit, Philippus! Du sollst auf die Straße nach Gaza gehen, die einsame Straße, wo kein Mensch hingeht. Und da geht keiner hin. Das ist eine Autobahn. Wer geht schon auf der Autobahn spazieren? Und er geht und sagt, Herr, der Heilige Geist hat mir gesagt, und wegen einem einzelnen Menschen unterbricht Gott eine Erweckung in Samaria. Wegen einem einzigen Menschen unterbricht Gott einen gesegneten Dienst und sagt, Philippus, geh dorthin. Nur wegen einem Menschen. Du glaubst gar nicht, wie Gott sich persönlich um jeden Einzelnen sich interessiert. Und wir sollten viel mehr persönlich Gottes Wort hören und uns persönlich gebrauchen für andere Personen, individuelle. Geh auf die Straße nach Gaza. Ja, aber Herr, da fährt kein Auto. Und dann macht er so per Anhalter, per Stopp. Und dann hält ein Wagen an und Du siehst, was dann passiert, du kannst die Geschichte nachlesen, dann liest er doch, dieser Scheich, da liest er seine Prophetenrolle, Jesaja-Rolle, und er hört es mit, und dann sagt er, Entschuldigung, verstehen Sie auch, was Sie lesen? Und du siehst, wie plötzlich persönliches Gespräch entsteht, und plötzlich der Heilige Geist einen Plan verwirklicht, und dieser Kämmerer, der wird bekehrt, fährt zurück, und Philippus wird entrückt. Vorstellen. Und plötzlich wird er in Caesarea gefunden. Aber das ist alles Wirken Gottes, wie Gott es macht, wie Gott so Personen hin und her schiebt und einsetzt in seinem Werk. Und dann der geht zurück und von ihm hörst du gar nichts mehr. Aber wir haben die äthiopische Kirche bis heute und diese Erweckung, die von dort kommt oder dort passiert ist. Oder dann Petrus sitzt auf dem Balkon und unten kocht die Schwester so eine gute Suppe. Oh, und dann kriegt er eine Vision. Und plötzlich spricht der Herr, nimm und schlachte. Und er macht die Augen auf, was sieht er? Lauter unreine Tiere, Schwein, Krokodil, Schlange. Lauter unreine Tiere, nimm und schlachte und iss. Aber Herr, Satan hinter mir. Herr, ich habe noch nie was Unreines gegessen, noch nie was Unreines genossen. Nimm und schlachte und iss. Noch einmal diese Vision. Und dann sitzt er da, als dann die Vision vorbei war. Wegen einem einzigen Menschen wird Essen vergessen, wird alles vergessen. Und dann kommen ein paar Leute aus der Nachbarsdorf oder Nachbarskaserne. Da wohnt hier ein Simon Petrus. Ja, unser Hauptmann hat eine Vision, ein Engel hat ihn besucht und hat gesagt, er soll Simon Petrus holen. Du siehst also, wie individuell, wie Gott arbeitet, wie Gott Menschen einsetzt, individuell. Ruft dann und dann kommt er und das war ein Heide, ein Römer, ein Proselyt. Und dann sagte Petrus, ich weiß nicht, warum ich hier stehe, aber ich möchte das sagen, was der Herr an uns getan hat. In Jerusalem, wir waren zerbrochen und. Und während der Predigt fiel der Heilige Geist. Genauso wie auf die am Pfingsttag. Aber jetzt ist das Schlimme dabei, die sind nicht getauft. Die sind nicht bekehrt. Weißt du, da hat's, die sind schon bekehrt. Gott sieht das Herz an. Und Gott sieht das Herz und er gibt den Heiligen Geist. Und Petrus ist baff und sagt, das ist doch gar nicht möglich. Die müssen noch getauft werden. Eigentlich passiert alles so systematisch. Zuerst Wassertaufe, dann kommt Geistestaufe und dann kommt alles andere. So eins und eins und eins. Aber hier, Gott wirft alles über Haufen. Er arbeitet persönlich, er sieht das Herz, wie weit die Leute sind. Der war schon bekehrt. Gott arbeitet individuell, ganz persönlich. Und er will dir auch ganz persönliche Erfahrungen und Offenbarungen geben. Mir ist der Herr erschienen als eine unzeitige Geburt, sagt Paulus, mir. Weißt du, in der Esoterik, da leben die Menschen von einem unpersönlichen Gott und so weiter. Da sind Regeln, Pflichten, Überzeugungen, aber wir haben einen persönlichen Gott, der individuell jeden Einzelnen so führt, wie er das haben möchte, wie der Geist gab, auszusprechen. Manchmal denkst du, jetzt redest du Blödsinn. Mir geht's auch manchmal so, stehe ich da und denke, Mensch, das ist ein Konzept. Ich könnte jetzt ganz was anderes predigen, aber wie bist du hier gelandet? Wie bist du da hier angekommen? Aber dann mach mal einen Schwenker, komm mal wieder zurück. Aber für irgendjemand war es wichtig, der zu spät gekommen ist. Manchmal bereite ich morgens vor und dann stehe ich vorne und muss meine ganze Predigt umwerfen. Muss ganz was anderes predigen, weil die Leute, die da sein sollten, sind nicht da und die anderen, die gar nicht da sein wollten, die sind da und für die ist jetzt ein Wort. Ein anderes Wort. Wir müssen uns lenkbar sein, steuerbar sein für den Heiligen Geist. Der Heilige Geist ist individuell und er gibt immer Maßgeschneidertes. Jedem Maßgeschneidertes, genauso wie er es braucht. Nicht zu viel und nicht zu wenig. Und die Frau am Brunnen in Samaria hat er ganz anders behandelt als der Zachäus oder der Nikodemus. Und er sagt, ja, ihr werdet inne werden. Ihr werdet erfahren, ob das, was ich euch sage, von Gott ist oder nicht von Gott ist. Weißt du, wenn Gott zu dir persönlich redet, du erfährst es von selbst. Du merkst es, oh, das ist der Herr. Hier spricht Gott zu mir. Mich hat er gemeint. Auch wenn ich auf dich nicht mit dem Finger gezeigt habe. Und wenn ich deine Geschichte nicht erwähnt habe. Aber das Problem, was ich in der Gemeinde hier bei uns auch manchmal habe, ist, ja, das haben wir heute den ganzen Tag darüber gesprochen und das predigst du jetzt. das ist so, aber das kann ich nichts dafür. Der Heilige Geist weiß, was dein Problem ist. Und er möchte ja nicht, dass ich euch unterhalte, dass ich euch irgendwas unterhalte und erzähle Geschichten, sondern Gott soll so einen Impuls geben. Er kennt uns von Ferne. Noch ehe wir rufen, will er uns antworten. Du bist noch gar nicht da, hat er schon dir geantwortet. Wenn Gott etwas investiert in uns, in dich und mich, dann ist es immer persönlich. Etwas Persönliches. Er gibt seinen Geist, sein Wesen, seine Art, seine Natur in unser Leben hinein. Er investiert sich selbst in uns. Wenn Gott was gibt, er gibt nicht etwas Totes, Vergängliches. Nein, das, was wir brauchen. Er gibt seine Liebe, seinen Frieden, seinen Trost, seine Segnung, seine Kraft. Bevor du Gott findest, musst du eine ganze Menge zuerst vielleicht aufgeben. Und das ist auch wieder persönlich. Weißt du, am Anfang, wenn es zu einer Beziehung kommt, da wird es beschenkt und beschenkt und beschenkt. Und dann, Bajmani erzählt eine Geschichte, der plötzlich hat er Gott gedient, war ein, der chinesische, Prediger, ein sehr perfektionistischer Prediger, so wie der Apostel Paulus. Und er erzählt eine Geschichte, er hat so Gott gedient und plötzlich kam eine Phase in seinem Leben, er bekam TBC. Und da kann es nicht mehr vorne stehen, aus gesundheitlichen Gründen. Und dann sagt sich, lieber Gott, warum kriege ich als dein Diener TBC? Und dann hat ein Bruder ihm ein Haus da irgendwo, so eine Hütte, Gartenhaus vermacht. Er sagt, geh dorthin, kurier dich mal aus und dann komm zurück. Und in dem Gartenhaus am See spricht der Heilige Geist zu ihm und sagt, weißt du, es ist genauso wie bei einer Braut. Der Bräutigam schenkt Gaben, schenkt Schmuck, schenkt Kleider, schenkt dies und schenkt dies und schenkt dies, beschenkt die Braut. Und dann, wenn sie verheiratet sind, wenn er die Braut hat, was passiert? Er nimmt ein Stück nach dem anderen weg, er will sie nackt haben. Und das ist, was Gott auch mit uns will. Am Anfang gibt er uns Gaben, 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 Gaben. Und dann am Schluss will er uns haben. Er will nicht die Gaben, die er dir gegeben hat, er will dich haben. Das ist nur Lockmittel. Gott lockt uns mit den Gaben, dass wir uns in ihm verlieben, dass wir gut zu ihm sind und so weiter. Er will dich und mich haben, und zwar ganz, ganz so, wie wir sind. Und er will uns nackt haben. Jetzt versteht man nicht falsch. Gott will uns nackt haben. Ohne was. Du musst Gott nichts bringen. Du musst Gott nichts beweisen. Du musst nichts präsentieren. Mit leeren Händen, arm am Geist. Du musst gar nichts zu dem Herrn bringen. Hier bin ich, Herr. Mach, was du willst. Ich bin Ton in deiner Hand. Gestalte und forme mich. Weißt du, und dann fängt Gott an dir zu arbeiten. Stück für Stück. Und dann sagt er, jetzt kleide ich dich ein. Jetzt gebe ich dir den Ring. Denn deine Klamotten kann ich sowieso nicht gebrauchen. Die stinken alle nach Schweinestall. So, da wo du herkommst. Deine Vergangenheit. Deine Geschichte. Ich würde es ekeln. Also, bringt ihm das beste Kleid und dann wirst du eingekleidet. Glaube an den persönlichen Gott, das ist so wichtig. Der sorgt für mich, der kümmert sich um mich, der dient mir, mir persönlich dient er, bringt das beste Kleid, für mich macht er eine Party, mich empfängt er, mich erwartet er. Weißt du, Gott ruft uns einzeln, ganz persönlich, ganz privat. Da winkt er, macht dann so. Komm, 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 komm. Er lockt dich mit seiner Liebe. Jesaja 55, Vers 6. Suchet mich, solange ich zu finden bin. Ruft mich an, solange ich nahe bin. Der Gottlose lasse von seinem Weg, der Übeltäter von seinen Gedanken und bekehre sich zum Herrn. So werde ich sich seiner erbarmen. Suchet mich, solange ich zu finden bin. Suche Gott so gut du kannst, den persönlichen Gott. Und er wird sich deiner erbarmen. Und dann weiter, dass wir ihn weitersuchen sollen, seine Wege und so weiter, das, was er uns in unserem Leben alles geben möchte, suchet mich. Und dann heißt es, die Hügel und Berge sollen frohlocken, jauchzen alle Bäume auf dem Felde und so weiter, in die Hände klatschen. Sucht mich, wenn ihr mich gefunden habt, dann freut euch. Und Gott will, dass wir ihn finden, persönlich. Wo ist der neugeborene König der Juden? Haben die Weisen gefragt. Und als sie dann kamen, haben sie ihre Schätze aufgetan. Die haben die Schätze verborgen zuerst. Niemand gezeigt. Die werden ja ausgeraubt worden vom Herodes oder unterwegs irgendwo. Und erst dann taten sie ihre Schätze auf und brachten dem neugeborenen König, Gottes Sohn, Jesus Christus. Und dann, du solltest auch etwas in dir verborgen haben, etwas Versöhnliches. Das geht dich nichts an. Oder die anderen, was die anderen alles haben. Der geht dich nichts an. Du komm, folge mir nach. Und das, was du mit Gott erlebst, ist auch etwas Persönliches. Ich werde am nächsten Tag, also wenn ich darüber spreche, Gott will dich führen und Gott will mit dir sein, da ist mir etwas groß geworden. Paulus hatte die große Offenbarung von Gott, aber darüber durfte er nicht predigen. Erst Johannes darf die herrlichen Dinge proklamieren, nachdem er auf der Insel Patmos war und die Offenbarung gesehen hat. Für Petrus war die Offenbarung ihm gegeben. Und Satan schlägt ihn mit Fäusten wegen dieser Offenbarung, die er hatte. Also der Teufel setzt ihm so massiv zu, er unterdrückt es, er bringt es nicht weiter. Gewiss, er erzählt es da und da mal und lässt mal durchblicken. Aber der darf nicht darüber reden. Also der eine darf darüber reden und der andere darf darüber nicht reden. Das soll er für sich behalten, weil der andere einen anderen Auftrag hat. Der andere bekommt die Offenbarung für sich. Und viele Offenbarungen, die du bekommst von Gott, welcher Art auch immer, ist für dich persönlich. Nicht gleich, so spricht der Herr, für dich persönlich. Zu dir spricht er. Du stellst dich vor deinem Spiegel und sagst, so spricht der Herr. Und das ist für dich persönlich. Es gibt aber Sachen, die nicht persönlich sind. Und das ist der Johannes, der dort auf der Insel Patmos, da schreibt der Apokalypse, da schreibt er ein herrliches Buch, eine Stärkung für den Glauben. Vieles, was Gott dir zeigt und gibt, ist für dich persönlich als Stärkung, als Motivation, als Glaubenshilfe. Wir werden von Gott belehrt durch Offenbarungen. Der Auferstandene belehrte seine Jünger nach der Auferstehung 40 Tage. Und das war, da haben sie alles bekommen, individuell. Denn Thomas, ganz anders als in Petrus, zum Thomas sagte, komm, leg deine Finger hier in meine Wunden. Total anders. Und der andere hat einen ganz anderen Auftrag bekommen. Und dann alle einen gemeinsamen Auftrag, geht hin in alle Welt und predigt das Evangelium. Also jeder bekommt etwas Individuelles. Und mir ist er zuletzt erschienen. Mir, dir, uns. Persönlich. Erwarte eine persönliche Begegnung mit Gott. Dass der Herr dir begegnet, auf dem Nachhauseweg, im Auto, im Bett, in der Küche, vor dem Kühlschrank. Du machst Kühlschrank auf, möchtest jetzt gerade irgendwas Nettes essen, dich stärken, und plötzlich sagt der Geist, mach den Kühlschrank zu, bete jetzt lieber. Beten ist wichtiger als Essen. Kann durchaus passieren. Diese Sachen passieren. Immer, du willst etwas tun und der Heilige Geist lenkt dich um. Aber du darfst dich nicht dann von jemand anders kopieren. Wenn du jemand anders kopieren möchtest, das sind die Binsen, dann läuft die Sache schief. Ich habe in Stuttgart einen Bruder gehabt, frisch bekehrt. Die frisch Bekehrten sind süß. Nee, die lieben den Heiland. Die wollen alles haben, und zwar so schnell wie möglich. Und da steht unser alter Bruder und gibt Zeugnis, er hat unter der Neckarbrücke den Heiligen Geist erlebt. Er hat dort gebetet und der Heilige Geist ist so mächtig über ihn gekommen. Und was macht unser Helge? Der geht hin und betet den ganzen Tag unter der Brücke. Ich möchte ihn gesehen haben. Der muss geschrien haben und was weiß ich, der gesungen und alles Mögliche gemacht. Und dann kommt er in den Gottesdienst und sagt, Otto, das stimmt nicht, was du erzählst. Das stimmt nicht. Ich habe den ganzen Tag verbracht und habe den Heiligen Geist nicht erlebt. Weißt du, das funktioniert bei dir vielleicht nicht, aber bei dem funktioniert es. Oder ich habe einen Bruder in der Gemeinde gehabt bei mir aus den USA, der hat ein Buch geschrieben, Leben in der Lobpreisstraße. So diese Halleluja, einfach, der hat einen Halleluja-Kühlschrank, alles, überall hat er so Halleluja-Zettel hingeklebt, wo was nicht gestimmt hat. Halleluja, im Kühlschrank war leer, Halleluja, das war so sein Halleluja-Kühlschrank. Und er hat das Buch verkauft und die Leute waren begeistert. Da war eine Schwester, die hat das Buch gekauft. Nach 3 Wochen bringt sie das Buch zurück und sagt, ich möchte mein Geld wieder zurückhaben. Passiert selten, aber das ist passiert dort. Sie will ihr Geld zurückhaben, hat auch gekriegt. Und dann sagt, wieso? Ja, ich habe genau so gemacht, wie das im Buch geschrieben steht. Aber da ist nichts passiert. Die ganze Wohnung mit Halleluja verklebt. Aber da ist nichts passiert. Dann habe ich gesagt, weißt du, der Bruder hat 30 Jahre gebraucht, bis das Buch entstanden ist. Und bis die Erfahrungen durchgebrochen sind. Und du willst in 3 Wochen? Es geht nicht. Weißt du, wir denken manchmal, das ging zack, 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 zack. Apostelgeschichte. Oh, wenn die Urgemeinde, die Zeichen und Wunder der Urgemeinde bei uns wären. Nein. Das sind Jahrzehnte vergangen. Paulus in wo Paulus nach Ephesus kommt, sind 30 Jahre vergangen. Und dann kommt er hin und fragt, ja, sagen wir mal, habt ihr den Heiligen Geist empfangen? Ja, wir haben noch nicht gehört, dass es einen Heiligen Geist gibt. 30 Jahre nach Pfingsten. Also, versuch niemand zu kopieren. Bleibe ein Original. Und Gott will dir persönlich in deinem Originalzustand begegnen. So wie du bist. So möchte er dich haben. Persönlich. So heruntergekommen oder so entwickelt. In London, da war ein Maler, letztes Jahrhundert, und da geht durch die Stadt und sucht ein paar Objekte zum Zeichnen, und da ist so ein Penner auf der Straße, so verkommen und dreckig und wie auch war, und dann sagt er, du könntest du in mein Atelier kommen, ich möchte dich malen. Und was hat der Penner gemacht? Der ging in ein Leihhaus, hat sich Zylinder geliehen, hat sich einen Frack geliehen und schönen und weißes Hemd. Und so kommt er hin und sagt, Sie haben mich heute bestellt. Sagte, nee, jetzt Sie habe ich nicht bestellt. Ja doch, ich bin der, der dort unter der Brücke gesessen ist. Sagte, den wollte ich haben, so wie er unter der Brücke saß und nicht in Zylinder und Frack. Gott will uns so haben, wie wir sind. Und nicht, wie wir uns rausputzen. Und aus uns machen und dann jemand anders, Gott will dich so haben, wie er dich geschaffen hat, mit deinen Ebenheiten und Unebenheiten. Gott will dich mit Haut und Haaren haben, und zwar ganz, nicht halb. Sagen, ja, Herr Jesus, das Wohnzimmer kannst du haben, vielleicht auch die Küche noch, aber Schlafzimmer, das geht dich nichts an. Der Keller geht dich nichts an, die Bühne, der Dachboden geht dich nichts an. Der Herr möchte ganz, ich will in dein Haus einkehren. Und dann passiert das Wunder. Zu dir persönlich will er kommen. Er will dich persönlich in die Mission senden. Er will dich persönlich in sein Reich gebrauchen als lebendigen Baustein. Er will dich persönlich haben. Deine persönlichen Gedanken, die interessieren ihn. Ihn interessieren nicht die Gedanken, die du woanders gelesen hast oder von jemandem gelernt hast oder die jemand einsuggeriert hat. Er will deine Gedanken. Ja, und was haltet ihr davon? Fragt Jesus in einem Interview. Was denkt ihr von mir? Und plötzlich schießt es aus dem Petrus raus. Du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und dann sagt er, Bruder, Fleisch und Blut haben sie das nicht offenbart, sondern der Geist meines Vaters. Und du siehst, das ist, was der Herr sucht, was der Heilige Geist uns offenbaren kann. Nicht was Fleisch und Blut, Vater und Mutter, Lehrer, Gamaliel oder welcher Professor auch immer, sondern was der Heilige Geist uns persönlich offenbart hat. Manchmal ist es sehr wenig. Also, Herr, manchmal sage ich auch, Herr, ich möchte noch mehr Offenbarung haben. Das ist mir zu wenig wissen. Es ist so Sparflamme, was du da machst. Aber Gott gibt uns in den Brocken, in der Version, wie wir es packen können. Wenn er uns größere Brocken geben würde, würden wir ersticken oder uns verschlucken. Oder würden wir gleich hausieren gehen. Aber er gibt uns so, dass wir es verkraften können und verarbeiten können und ganz normal und glücklich dabei leben können. Gott will dich persönlich haben, als sein persönliches Eigentum. In meine Hände habe ich dich gezeichnet und niemand soll und darf dich aus meiner Hand reißen. Gott will dich persönlich haben. Preis Gott. Vater, ich danke dir, dass du uns gerufen hast, jeden individuell, da wo er steht, wo er war und wo er herkommt. Jede Geschichte ist so spannend von unseren Brüdern und Schwestern. Herr Jesus, und deshalb, jeder darf so sein und so bleiben in deiner Gnade und Liebe, wie du ihn gerufen hast. Und er soll so dienen, wie du ihn befähigt hast und so sich entwickeln, wie du es vorgehabt hast. Das sind Gefäße zur Ehre und Gefäße zur Unehre. Herr, und wir möchten einfach brauchbar sein in deinen Händen, so nach deinem Willen, nach deinem Ratschluss. Und du hast für jeden eine Spezialität. Danke, Herr, dass du uns liebst, uns ganz persönlich liebst. Du und dein Haus sollen gerettet werden. Du denkst an uns, du liebst uns, du kümmerst dich um uns und du verlässt uns nicht. Ich preise dich und ich danke dir, Jesus, von ganzem Herzen. Segne die Geschwister, die jetzt noch an sich selber zweifeln. Liebt mich Gott oder liebt mich Gott nicht? Herr, ich möchte einfach deine Liebe rüberbringen. Die Liebe Gottes ist ausgegossen durch den Heiligen Geist unter uns und wir sollen diese Liebe nur empfangen und in dieser Liebe uns bewegen. Gott hat uns persönlich geliebt. Als er ausrief, es ist vollbracht, hat er für jeden Einzelnen das Wunder der Erlösung vollbracht. Für jeden den Preis bezahlt für die Erlösung und auch den Weg bis nach Hause, bis zur Vollendung beim Vater im Himmel. Alles ist vollbracht. Halleluja. Ich danke dir, Jesus, dass ich mich nicht um andere kümmern muss und brauche, sondern es reicht mir, was du an mir tust. Und was du an mir getan hast, kannst du auch an anderen tun. Herr, da sind wir keine Egoisten, das gönnen wir auch anderen. Herr, segne auch unsere lieben Freunde, Nachbarn, Bekannte, wo wir auch immer sind, und mach aus ihnen auch etwas, ganz persönlich nach deiner Art und Weise. Dein Wille geschehe. Amen. Gott möge uns